gesungen, dass wir die Früchte tragen, so schön und vielerlei, dass nach des Erdentagen die Ernte herrlich sei. Ich bin da ein bisschen Laie drin, seit 2 Jahren gärtnern wir ein ganz klein bisschen und um Früchte zu tragen und wirklich Ernte zu halten, dann muss man, und da haben andere hier in unserer Mitte wesentlich mehr Erfahrung drin, muss man schon ein bisschen auch verstehen, was da passiert, und muss sich auch irgendwie sorgen und kümmern. Gott ist besorgt um uns und durch sein Wort will er sich um uns kümmern. Und ich merke das immer wieder neu, wenn ich in Gottes Wort reinschaue, dass der Jesus an dem, was in meinem Herzensboden wächst, dran ist, dass er korrigiert, dass er beschneidet, dass er dran ist, weil er mich verändern möchte, dass wirklich Frucht zum Tragen kommt und nicht andere Dinge wuchern und wachsen in meinem Leben. Wir hatten uns ja immer mal wieder mit dem 2. Korintherbrief beschäftigt und ich würde da drin auch gerne weitermachen. Wir kommen an eine Begebenheit oder an eine Stelle, wo der Apostel Paulus auf eine Art und Weise reden muss, wo er sagt, dass er töricht reden muss zu den Korinthern, weil da Kräfte und weil da Menschen am Wirken sind, die eben die Korinther abziehen und abgezogen haben von dieser Gemeinschaft und von der Nähe zu dem Herrn Jesus. Wenn wir an Früchte und das Wachsen denken, kommen wir gar nicht drum hin, an Johannes 15 zu denken, an den Weinstock, wo es einfach nur möglich ist, dass eine Rebe wachsen kann in der Verbindung zu dem Weinstock. Dass ohne diese Verbindung mit dem Weinstock nichts mehr passiert, außer dass die Rebe abstirbt, wenn sie davon losgelöst ist. Und wenn wir uns die Geschichte der Korinther angucken, wenn wir jetzt zum Ende des 2. Korintherbriefes sind, war es ungefähr 8 Jahre her, dass diese Gemeinde durch die Arbeit oder durch das Wirken Gottes, durch den Apostel Paulus entstanden ist. Und wir merken schon im ersten Brief, dass schon ganz am Anfang da was hineingekommen ist, was Gott gewirkt hat, von dieser Lebendigkeit, von dieser Einheit, von dieses an dem Herrn Jesus hängen, schon ganz am Anfang da angefangen hat, zerstört zu werden. Da war Streit, da hängt sich der eine an den, der andere an den. Da war Zersplitterung da und das zieht sich so durch die Briefe. Und ich habe den Eindruck, wenn Gott am Wirken ist, wenn Gott was tut, dann ist auch der Widersacher auf dem Plan und möchte das zerstören. Fangen wir einfach im 2. Korintherbrief an, Kapitel 11, ich möchte ab Vers 16 lesen. Wiederum sage ich, niemand halte mich für töricht. Wenn aber doch, so nehmt mich doch an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Wenn ich jetzt rede, rede ich nicht nach dem Herrn, sondern wie in Torheit auf der Grundlage des Rühmens. Weil viele sich nach dem Fleisch rühmen, so will auch ich mich rühmen. Ihr als Kluge ertragt die Toren ja gern, denn ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Zur Schande sage ich, dass wir damit verglichen schwach gewesen sind. Was aber jemand wagt, ich rede in Torheit, das wage auch ich. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr. In Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren, von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in den Gefahren in der Wüste, in den Gefahren auf dem Meer, in den Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühen und Beschwerden, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außer den übrigen noch, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Dass Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Arsetas die Stadt der Damazener, um mich gefangen zu nehmen. Und durch ein Fenster wurde ich in einem Korb durch die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Ich lese noch weiter, gerühmt muss werden. Was nützt es? Nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christi, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er im Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen der außerordentlichen Offenbarung. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn in das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich 3x den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Es waren Umstände hier in der Gemeinde in Korinth gewesen, dass der Apostel Paulus, und da bin ich eigentlich dankbar für, dass er einen Einblick dadurch gegeben hat in sein Leben, dass er eine Tür hier aufgemacht hat und uns mit Anteil haben lässt, wie so sein Leben verläuft. Und ich sage das mal, ich habe irgendwie keinen Zugriff drauf, aber ich denke, es gibt kaum eine Aufzählung hier von 2 Dutzend Nöten, und die sich ständig teilweise auch wiederholen, die der Apostel Paulus zeigt, in denen er zu Hause ist, die sein Leben ausmachen, dass so komprimierten Einblick gegeben wird in das Leben des Apostel Paulus. Und die Not war gewesen, dass sich Leute irgendwie sich selber gerühmt haben. Wir haben ein Kapitel vorher gesehen, dass der Apostel Paulus sagt, und er geht, glaube ich, hier nicht darüber hinweg, da sagt er, wer sich am Ende des Kapitel 10, wer sich aber rühme, rühme sich des Herrn, denn nicht wer sich selbst empfiehlt, ist bewährt, sondern den der Herr empfiehlt. Und wir haben gemerkt und gelesen in diesen Versen, dass die Korinther so ganz heimlich von denen, die am Wirken waren, die gut waren im Reden, die gut waren, irgendwie die Herzen zu erreichen, dass sie doch in Knechtschaft geführt wurden, dass sie gebunden wurden, dass sie gefangen genommen wurden von denen. Der Apostel Paulus, der zeigt hier auf, ich möchte mich darauf einlassen, ich denke, er redet ein ganz kleines Stück auch ironisch, ich möchte mich darauf einlassen, mich auch zu rühmen. Und wenn es um Ruhm geht, wenn es um Ehre geht und wenn es um etwas geht, was irgendwie groß gemacht ist oder von Bedeutung ist, dann ist es dem Apostel Paulus und dann ist es dem Wort Gottes und dem Herrn Jesus immer ein Anliegen, dass dieser Ruhm und dass diese Ehre, dass die auf Gott hinläuft. Dass Gott dadurch, durch das, was passiert, dass Gott die Ehre bekommt. Und Gott kann nur die Ehre bekommen, wenn das, worüber gerühmt wird, auch von Gott ausgegangen ist. All das, was an Wirkungen da waren in der Gemeinde von Korinth, das ist ausgegangen davon, dass Gott angefangen hat, an dem Apostel Paulus zu wirken, ihn zu rufen und ihn zu berufen und ihn dafür auszurüsten, für sein Evangelium unterwegs zu sein. Und all das führt eigentlich dann dazu, dass Gott wieder die Ehre bekommt. Und ich glaube, das zieht sich durch. Es gibt kein anderes Rühmen und keine Sache, die positiv ist, außer dass Gott die Ehre zurückfließt für das, was von Gott ausgegangen ist. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen würden, wenn wir uns da die Wege des Apostel Paulus anschauen würden, würden wir viele dieser Dinge wiederfinden, die der Apostel Paulus erlebt hat. Dass er gesteinigt worden ist, dass er Schiffbruch erlitten worden ist, dass er rausgetrieben ist, wie die Brüder mit ihm umgegangen sind, dass ihn später, das war in seinem Leben, dass alle ihn verlassen haben, selbst die Geschwister, die Brüder. Er hat so vieles erlebt an Entbehrung, an Not, an Leid. Er hat es, denke ich, gerne getragen und er hat es gerne durchlebt, weil er durch sein Leben was zum Ausdruck bringen möchte und durch das, was er tut und sagt, zum Ausdruck bringen möchte, dass etwas von der Größe und der Schönheit und der Herrlichkeit des Herrn Jesus, dass etwas zum Ausschlag kommt auf ihn hin. Ich würde gerne aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, was lesen, wo es auch eine Aufzählung gibt von dem Apostel Paulus und wo man sieht irgendwie, wie er irgendwie so sein Leben lebt, irgendwie zur Ehre Gottes. 1. Korinther 4, ab Vers 9. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, die zum Tode bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab, und arbeiten mit unserer eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Ich bin eigentlich dran hängen geblieben, nicht alle diese Aufzählungen durchzugehen, nicht jede einzelne Begebenheit, die ihr erwähnt, hat irgendwie durchzugehen. Aber ich bin dran hängen geblieben, dass eigentlich der Höhepunkt der Aufzählung der Startschuss war des Wirkens des Apostel Paulus. Am Ende dieser 2 Dutzend Aufzählungen steht, wie nach seiner Bekehrung der Apostel Paulus gestartet ist. Da wird davon geschrieben, in Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas der Stadt der Damazener, um mich gefangen zu nehmen. Und durch ein Fenster wurde ich in einen Korb durch die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen näher auf diese Begebenheit anlesen und noch ein anderes Zeugnis des Apostel Paulus über diese Begebenheit lesen. Aber wir lesen von einem Apostel Paulus, der noch Saulus hieß, der nach Damaskus gezogen ist mit einer kleinen Armee von Leuten, mit Briefen und Vollmachten dieser Zeit von den Pharisäern, von den hohen Priestern, um Christen gefangen zu nehmen in Damaskus. Der zog gerade hinein und zu dieser Stadt hin. Und auf diesem Weg in diese Stadt hinein ist der Jesus ihm begegnet. In seiner Herrlichkeit, in seinem Licht. Und als der Jesus ihm begegnet war, dann wurde er blind von dieser Herrlichkeit. Er konnte nicht mehr sehen. Und er hörte die Stimme des Herrn Jesus, die zu ihm rief und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er wurde ins Licht Gottes gestellt durch das Reden des Herrn Jesus. Und das veränderte alles in dem Leben des Apostels. Der vorher mit Vollmachten und geradewegs auf diese Stadt Damaskus zuging, wurde blind, hatte nichts mehr, hat sich in die Hand derer begeben, die er vorher verfolgt hatte, und musste wie ein ganz Hilfloser in einem Korb, ohne was tun zu können, an einem Seil an der Stadtmauer heruntergelassen werden und musste alle Möglichkeiten aus der Hand geben, um denen zu entkommen, den er vorher noch gedient hatte. Ich weiß nicht, wie du den Herrn Jesus kennengelernt hast oder ob du den Herrn Jesus kennst. Wenn der Jesus redet, dann redet er mit Vollmacht. Wenn der Jesus einem begegnet, dann weiß man, dass man es mit dem Sohn Gottes zu tun hat. Und das hat der Apostel Paulus gemerkt. Aber er merkte auch, und das klingt auch hier durch diese Verse, die wir gelesen haben, dass er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, dass er alle eigenen Möglichkeiten weggegeben hat und dass er sich ganz in die Hand Gottes gegeben hat. Und viel deutlicher kann das, glaube ich, gar nicht werden, wenn ein erwachsener Mann herabgelassen wird in einem Korb, wo was reingelegt wird, um eine Sache seiner Bestimmung zuzuführen und hingetragen zu werden. Und der Apostel Paulus ist in diesem Korb, wird herabgelassen und Gott benutzt ihn dann als Werkzeug für seine Sache. Er wird seiner Bestimmung zugeführt. Der Hananias, der zu ihm geschickt worden ist, als er noch blind war, dem hat der Jesus schon gesagt, ich werde dem Saulus sagen, was er um meines Namens leiden soll. Das war das Erste, was der Hananias auf den Weg mitbekommen hat, bevor der Saulus überhaupt Paulus wurde und Herrn Jesus gefunden war. Der war ausgewählt worden dafür, für das Zeugnis für den Herrn Jesus zu leiden. der war von Gott dafür bestimmt worden. Und wir finden hier so einen Einblick. Und ich finde einen anderen Einblick, der mich auch überwältigt, wenn wir in der Apostelgeschichte 22 lesen, wo der Apostel Paulus dann irgendwie nach seinen Reisen sich verantworten muss in Jerusalem und dort seine Verantwortung übernimmt in Apostelgeschichte 22, wo wir auch diese Geschichte aus Damaskus irgendwie nochmal vorgestellt bekommen und wo die uns nochmal groß wird. Ich lese Apostelgeschichte 22 ab Vers 1. Ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung für euch. Als ich aber hörte, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, hielten sie noch mehr Ruhe. Und er spricht, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien, aber auferzogen in der Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge der väterlichen Gesetze, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich aber die Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie bestraft wurden. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber mit ihm waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, stehe auf und gehe nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Da ich aber von der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an die Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Hananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir und trat heran und sprach zu mir, Bruder Saul, sei wiedersehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Und er sprach, der Gott unseres Vaters hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm an allen Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Stehe auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Das war dieser Startschuss des Apostel Paulus gewesen. Ins Licht Gottes gestellt. Hingestellt, den Herrn Jesus sehen zu dürfen. Den Herrn Jesus hören zu dürfen. Hingestellt und belehrt zu sein und zu sagen, den Herrn Jesus anzurufen, damit deine Sünden abgewaschen werden. Hinzugehen, sich taufen zu lassen in den Tod des Herrn Jesus, um jetzt mit dem Herrn Jesus zu leben. Der Startschuss des Apostel Paulus war, alles aus der Hand zu geben, in Gottes Hand zu geraten. Und dann finden wir von einer Begebenheit, die stattgefunden hat, bevor der Apostel anfing, öffentlich zu wirken. 14 Jahre ist es her. Gut 10 Jahre ist die erste Missionsreise jetzt her vom Apostel Paulus, wo er das schrieb. 20 Jahre seiner Bekehrung. Und jetzt lesen wir von einer Erscheinung, die Gott dem Apostel Paulus hat zukommen lassen. Ich habe gedacht, es ist einer, der uns erniedrigt, der uns dahin führen kann, wo wir wirklich sind, dass wir nichts haben wie den Apostel Paulus, außer den Herrn. Und es gibt auch nur einen, der uns herausheben kann und der uns die Größe und die Schönheit und die Zuversicht auf Gott groß machen kann. Das ist auch der Jesus. Und bevor der Apostel Paulus so diesen Weg in all dieses Leid, in diese Nöte ging, hat Gott ihm diesen Blick gegeben in diesen Himmel, in diese Herrlichkeit. Und ich finde es schön, wenn wir das angucken, dass wir nichts finden von dem, was wir jetzt festhalten können. Es ist eine Sprache gesprochen, die man nicht sprechen kann, würden Dinge gesehen, die uns nicht beschrieben werden. Aber der Apostel Paulus ist so mitgenommen worden in die Gegenwart des Herrn Jesus. Und das ist was, was er groß machen will. Das, was Gott ausmacht, was seine Schönheit ausmacht. Und gucken wir uns diese Verse nochmal an, ab Vers 12. Gerühmt muss werden. Was nützt es? Zwar nützt es nichts, aber ich will auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denkt, als das, was man sieht und das, was man von mir hört. Es geht nicht darum, dass der Apostel Paulus Worte von sich selber macht, dass er irgendwie von sich selber redet, sondern es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Und ich denke, wir haben uns auch schon mal irgendwie über Nöte oder über Leid unterhalten. Der Ralf hat, glaube ich, vor 14 Tagen darüber gesprochen. Ich denke, es gibt kaum einen, der so viel hier erduldet hat, wie uns beschrieben wird von dem Apostel Paulus. Nöte und Leiden, die er ertragen hat, um des Evangeliums willen, weil er sich ganz auf die Seite des Herrn Jesus gestellt hat. Nöte, die er auf sich genommen hat, um der Gemeinde Jesu willen, um derer willen, die vom Herrn Jesus errettet und geliebt worden sind. Und dann kommt eine Not noch dazu, dass er sagt, dass Gott was hineingegeben hat in sein Leben, damit er sich nicht überhebt durch das, was er erlebt hat mit seinem Herrn und mit seinem Gott. Er hat gesagt, dass, und das wird uns auch nicht näher beschrieben, was es ist, dass er gesagt, dass es uns ihm ein Dorn in das Fleisch gegeben. Weiß nicht, das ist sowas, was so störend ist, was mich abhält, wenn ich einen Dorn habe, den will ich entfernen. Das hält mich von allem Denken, von allem, wo ich drin unterwegs sein möchte oder was ich tun möchte, ab. Wenn ich einen Dorn im Fleisch habe, dann möchte ich diesen Dorn entfernen. Und das war auch diesen Dorn oder dieses Hindernis in seinem Fleisch, das war dem Apostel Paulus auch ein Anliegen, den loszuwerden. Und er sagt, ich habe dreimal zu dem Herrn darum gerufen. Und der Jesus, der hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Es gibt Dinge, ich denke auch, die wir manchmal zu tragen haben, dass wir klein gehalten bleiben, dass die Gnade Gottes als einziges zum sichtbar wird und zum Vorschein kommt. Dass Dinge zu tragen sind, einfach, dass wir selber uns nicht überheben, wie es sich nicht geziemt. Ich musste aber auch dran denken an den Anfang des 2. Korintherbriefes. Hier sind uns jetzt so viele Dinge beschrieben worden, die wirklich auch mit Leid zu tun haben, die mit Entbehrung zu tun haben. Und ich bin so dankbar geworden, als ich dann nochmal irgendwie angefangen habe, ganz vorne zu lesen im 2. Korintherbrief und wo uns Gott vorgestellt wird als ein Gott, der in jede Not, in jedes Hindernis hineingreifen kann und größer bin. Da wird Gott uns vorgestellt und das ist für mich so wunderbar. 2. Korinther 1 ab Vers 3. Da wird Gott irgendwie in dieser Vorstellung uns vorgestellt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, dass wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Denn wir wollen euch auch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die wir in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden und übervermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt wird, durch viele für uns. Und jetzt geht's auch nochmal um das Rühmen, denn unser Ruhm ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gott nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Mir ist als allererstes an dieser Stelle, aber auch an anderen Stellen eins deutlich geworden. Wenn Leid da ist, wenn eine Not da ist, wenn Trost bedarf wird, dann ist ja irgendwo eine Lücke da, dann ist ja ein Verlust da. Dann ist ja sozusagen etwas, wo wir entweder dafür bestimmt sind, was wir nicht haben, oder etwas uns weggenommen worden, was uns vielleicht eigentlich zusteht. Und Trost kann nur eintreten, eigentlich, wenn diese Lücke wieder geschlossen wird. Wenn das wieder ausgefüllt wird, wo uns was weggerissen worden ist. Wir finden Begebenheiten, wie bei der Auferstehung zum Beispiel des Lazarus. Da wurde der Lazarus zurückgegeben. Da war jeder getröstet. Da war jede Träne getrocknet. Wir haben's mit dem Gott allen Trostes zu tun. Und ich musste nochmal neu drüber nachdenken, wie tröstet Gott? Und wie hast du erlebt, wenn Gott dich trösten konnte? Da steht in Vers 5, so ist auch durch Christus unser Trost überreich. An die Stelle, wo der Verlust, an die Stelle, wo die Not ist, an die Stelle, wo das Leid ist, muss Christus treten. Der Jesus alleine kann das ausfüllen. Aber ich habe für mich selber eins erlebt und erfahren, und das ist der größte Kampf immer wieder, wenn eine Not ist oder ein Verlust ist in meinem Leben, dass der Jesus doch reintreten kann, dass der Jesus wirklich das ausfüllen kann, dann muss ich bewusst mit meinem Willen diesen Bereich in Gottes Hand und in die Hand des Herrn Jesus legen. Ich weiß und manche Punkte, wo ich dann gesagt habe, Herr Jesus, mach du jetzt in meinem Leben da, was du willst, egal was du machst. Dass ich ganz bewusst die Stelle, wo ich gemerkt habe, es ist eine Not da, ich weiß weder ein noch aus, dass ich hingehen musste und zu sagen, Herr, mach du damit, was du willst, dass es aus meiner Hand in seine Hand gerät. Und dann kommt der Trost. Dann ist der Jesus, der das in die Hand nimmt, der dann dein Leben in die Hand nimmt und der es dann ausfüllt. Und ich habe es oft erlebt, entweder ist der Jesus dann der Wirkende in meinem Leben, weil ich es ihm in die Hand gegeben habe, oder der Jesus die ganze Zeit Zuschauer, weil ich es nicht aus der Hand gebe, weil ich selber noch die Ideen habe, wie es ausgehen muss, weil ich doch noch immer die Ideen habe, wie Gott was machen muss. Aber an dem Punkt, wo es wirklich in die Hand des Herrn Jesus gerät, dann kann Leid zu seiner Ehre ausschlagen, dann kann Not und Trost ausschlagen, dass es ausgefüllt wird durch den Herrn Jesus. Und wenn wir diesen kleinen Blick getan haben auf das Leben des Apostel Paulus, dann merken wir durchweg in jeder Not, in jeder Begebenheit, in die der Apostel Paulus gestellt worden ist, dass die Schönheit und die Kraft und die Übermacht des Herrn Jesus durchschlägt. Und der Paulus kann das durchweg immer wieder neu bekennen. Dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dann, wenn es in seiner Hand ist, wenn es aus der Hand rausgegeben wird, in die Hand des Herrn Jesus, dann wird der Herr Jesus stark. Und das wünsche ich mir, dass ich schneller dahin komme, wirklich von Herzen so das auszusprechen. Wenn Dinge mich knechten, wenn Dinge mich binden, wenn Dinge mich festhalten, zu sagen, Herr, ich kann es selber doch gar nicht machen, nimm es in die Hand, mach du mit der Sache, was du willst. Und du wirst Zuschauer sein von dem, was der Jesus macht. Du wirst sehen, dass der Jesus die Dinge ändert. Der Apostel Paulus hat den Herrn Jesus angerufen, hat sein Leben in seine Hand gegeben. Und an einem anderen Punkt, das will ich als Abschluss uns auch noch lesen, da macht der Apostel Paulus einfach das als Schlussfolgerung nochmal auch deutlich. Da geht es auch ums Rühmen, das will ich jetzt gar nicht mehr lesen, 2. Korinther 5. Dadurch wird er auch zu einer Schlussfolgerung gedrängt. Und was ihn drängt, lesen wir da, 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe Christus drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das Gleiche nochmal mit den Worten der Bibel. Da ist der Jesus stellvertretend für deine Not, für das, wo du selber nicht von frei wirst an Schuld und Sünde und an Bindungen. Der Jesus ist dafür ans Kreuz genagelt worden. Der Jesus hat sein Leben dafür gelassen. Der Jesus hat sich dafür hingegeben lassen. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, jetzt drängt mich die Liebe des Herrn Jesus, die er zu mir hat, zu einer Schlussfolgerung. Der Jesus ist für mich einmal gestorben und ich bin mit ihm gestorben. Und die Schlussfolgerung ist, jetzt möchte ich mein Leben für den leben, der für mich gestorben ist. Jetzt möchte ich mein Leben in seine Hand geben. Er soll bestimmen. Er soll sagen, wo es lang ist. Christus ist für mich gestorben und ich möchte, dass mein Leben für ihn ist. Und das ist eine gesunde Schlussfolgerung für das, was der Jesus für dich und mich getan hat, mein Leben in seiner Hand zu leben. Ihm bewusst auch die Sache, und ich muss das aus meinem Leben sagen, dass es manchmal Dinge sind, wo ich wie ein Jahrzehnt drum gekämpft habe, bis ich dahin gekommen bin und zu sagen, mach da du damit, was du willst. Und dann ändert sich das, dass unser Leben wirklich in die Hand des Herrn Jesus gerät, in seine Abhängigkeit. Er ist der Schöpfer und Erhalter. Er ist der, der dich erdacht hat. Er ist der, der dich erlöst hat. Und wollen wir nicht mit ihm durch unser Leben gehen und lassen wir uns nicht Dinge irgendwie ablenken durch Worte, die irgendwie vielleicht auf eigenen Ruhm oder auf eigenen Stolz beruhen, was an dem Herrn Jesus vorbeigeht. Ja, möchte hiermit schließen.